Popcorn.
Ja, Astro Popcorn. Merkur, wie viel Spice hat es gebraucht, damit du den Flug von da wieder nach Hause berechnest?
Ich will nichts sagen, meine Augen sind blau.
Ja, vor Übernachtigkeit oder vor Spice ist die Frage.
Nein, hat nichts miteinander zu tun. Ich habe dann im Flugzeug mir nochmal Dune 1 angeschaut, weil, weißt du, man muss ja verstehen, was man im Kino gesehen hat. Und ich glaube, im Schauen während des Dune 1 Schauens habe ich alles vergessen, was in Dune 2 passiert ist. Das heißt, die Podcast-Episode wird jetzt irrelevant, weil da musste man doch sehr viel nachhelfen, um mir nochmal zu sagen, was wirklich im zweiten passiert ist und was im ersten war.
Ja, wir machen jetzt was wir noch nie machen haben müssen, weil wir sonst jetzt bisher Sachen geschaut haben, die schon mehr wie 2 Jahre alt sind. Spoiler von da weg. Ich glaube, das macht man so, oder? Spoiler für Dune 2.
Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt. Bleiben wir bei Spoiler, ich finde Neudeutsch eh schön. Ich weiß nicht genau, was wir reden, weil wir es im Kino gesehen haben, habe ich ja keine wahnsinnigen Notizen. Das wird hoffentlich nicht zu sehr auffallen, das habe ich es aber gebeichtet. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir trotzdem über alles sprechen werden. Also zumindest, dass alles, was wir sagen, ein Spoiler sein kann.
Ja, ich meine, es ist jetzt auch schon ein paar Tage her, dass wir den im Kino gesehen haben. Du bist mittlerweile wieder über den großen Teich gehüpft, weil wir nicht mehr dazu gekommen sind, dass wir das machen, wie du noch da warst, weil das alles sehr eng war.
That's what she said.
Das heißt aber auch, dass bei uns beide das jetzt schon ein bisschen weiter zurück ist. Das heißt, was hängen geblieben ist, ist dann das, was wirklich hängen geblieben ist und nicht nur dieser erste Eindruck, nicht?
Ja, das ist natürlich alles absichtlich. Ich finde es schön, dass du uns da jetzt ein bisschen die Erwartungen runterschraubst. Aber um ehrlich zu sein, haben wir das natürlich so designt, damit wir das sitzen lassen, damit wir wirklich unsere Meinungen ausarbeiten können. Jeder von uns hat ein Paper geschrieben, wir haben die verglichen. Wir haben jetzt wirklich rauskristallisiert, herausdestilliert, herausgespeist, was wirklich wichtig ist an diesem Film. Und damit können wir eigentlich direkt anfangen, oder?
Genau. Und zwar, worum geht's in Dune 2? Dune 2 fängt an, da wo Dune 1 aufhört.
Mit einer Sandmaus.
Na, es fängt nicht direkt an mit einer Sandmaus, oder?
Also schon. Also jetzt kann man das ja alles sagen. Das hat ja, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass ich das in der ersten Dune-Episode ja gesagt habe, dass mir die Sandmaus am meisten gefällt. Und jetzt in Dune 2 denkt sich der Paolo Atreides seinen Namen aus und dieser Name ist Sandmaus. Und damit habe ich wahnsinnig viel Glück gehabt. Es wirkt jetzt so, als hätte ich voll die Ahnung von dem Zeugs. Nein, das war alles Zufall. Und gleichzeitig auch die Filmmacher haben es uns ja dann irgendwie schon gesagt. Weil das einzige Tier, das einzige Alien, das Nahaufnahmen kriegt, war die Sandmaus. Und damit wissen wir, dass das wohl eine Relevanz gehabt hat, selbst im ersten Dune.
Ja, klug gemacht, nicht? Also Menschen, die besser informiert sind als wir, haben das sicher schon vorher gesehen, dass das so kommen wird. Hat funktioniert für mich.
Ja, finde ich auch. Ja gut, aber du wolltest beim Anfang anfangen. Ich finde das okay, dass wir am Anfang anfangen.
Also es geht um den Aufstieg von Paul Atreides, der eine ganze Reihe an weiteren Namen dazu kriegt und bei den Fremen innerhalb von kürzester Zeit die Wege der Fremen lernt, inklusive Wurmreiten.
Naja, ein Jahr oder so dauert's.
Es kann kein Jahr dauern, weil ja die Mama immer noch schwanger ist.
Ja gut, dann 9 Monate oder so ähnlich. Aber es hat ja fast, ich weiß nicht, wo ich das her habe. Aber es ist nicht einfach ein Wochenende, es ist nicht eine Woche, es ist Monate.
Ja, ja, es vergeht definitiv Zeit, aber es ist auch nicht mehr als eine Schwangerschaft, weil es sei denn, die Schwangerschaften in der Welt dauern deutlich länger als bei uns. Na,
ich glaube nicht, also dass man diese Schwangerschaft so, wie sie da abläuft, als normal sieht, das würde man nicht als Regel verwenden, glaube ich. Also nur weil es mit der Schwangerschaft sie nicht ausgegangen hast, ist nicht, dass alle so sind, hoffe ich zumindest.
Ich habe das wahnsinnig lustig gefunden, dass die Lady Jessica immer sagt, das Baby will wissen und das Baby fragt und so. Das klingt wie so eine passiv-aggressive Stelle vor. Die Jenny ist schwanger und du kommst spät heim und sie sagt, das Baby will wissen, wo du warst.
Ja, natürlich. Das ist nur witzig. Und ich glaube, das wissen die ja, dass das witzig ist. Und ich gehe davon aus, dass das jeder, der jetzt gerade schwanger ist, zumindest für ein paar Wochen ausprobiert. Na, finde ich witzig. Gibt ein paar so Sachen, die sehr meme-wertig sind, aber da kommen wir sicher dazu. Also der Paul Atreides will zu den Fremen und seine Mama auch und dann gehen sie zu den Fremen und sein bester Freund, der Kampfpilot, der Aquaman, lebt auch noch. Und miteinander, also nein, lebt nicht mehr, warte mal. Das siehst du, das da jetzt passiert schon. Das ist schon der erste, nicht der Aquaman, der Kampftrainer ist der, den ich suche.
Der Thanos.
Der Thanos. Also der Thanos lebt auch immer noch, aber halt anders. Und im ganzen Film, also in den ersten drei Vierteln geht es darum, dass der Paul eigentlich nicht zum Diktator und Bösewicht werden will und er verspricht, dass Zendaya, solange er nur atmet, wird er nicht böse sein und sie immer lieben. Und dann irgendwann einmal sagt er, na gut, fuck it, und dann wird er doch böse. Und das ist der Film.
Ja, genau. Also er ist ja, wir haben letztes Mal festgestellt, ein gezüchteter Messias und irgendwie kommt er dann damit klar, dass er jetzt der gezüchtete Messias ist und dass er sich gar nicht so sehr wehren kann. Und dass es ja ein bisschen ist, weil er ist ja dann plötzlich allsehend und kann die Zukunft sehen.
Das hat er vorher auch schon gesehen.
Ja, aber jetzt ist es deutlich klarer.
Ja, jetzt hat er die Macht wirklich beherrscht. Und sogar der mächtigsten Macht-Userin sagt er mit der Stimme, dass durch die Pappen halten soll. Das ist doch ein klarer Machtbeweis. Ja, so grundsätzlich die Story finde ich, ja gut, Chosen One, er will es halt nicht, weiß nicht. Das ist sicherlich nicht der Selling Point, der Punkt, warum der Film klasse ist. Also man schaut sich das nicht an wegen der Geschichte, weil der Paul Atreides jetzt nachher die Fremen united und dann Krieg anfängt mit allen anderen Häusern. Also vielleicht, aber für mich ist das sicher nicht wichtig oder das Wichtigste am Film.
Ja, weil du sagst, das ist Messias sein und gar nicht sein wollen. Dazwischen hat es mir eine Szene gegeben, die hat mich wahnsinnig an das Leben des Brian erinnert. Er kann ja gar nichts machen, ohne dass das heißt, dass er der Messias ist. Nicht? Er sagt, er ist der Messias. Es heißt, ah, er ist der Messias. Er sagt, ah, ich bin nicht der Messias. Er ist zu bescheiden, um zuzugeben, dass er der Messias ist.
Das würde nur der Messias sagen.
Das habe ich lustig gefunden. Insgesamt, der Film war lustiger als der erste. Ich habe öfter mal gekichert.
Das stimmt, das ganze Kino hat gekichert immer wieder mal. Das habe ich auch nicht erwartet. Ich habe mehr gekichert als das Kino, aber das liegt sehr viel daran, weil ein paar Sachen ich einfach witzig finde. Das heißt nicht, dass sie wirklich lustig sind. Aber das ist, sobald der Christopher Walken auf dem Bildschirm ist, muss ich lachen. Also,
also der Imperator funktioniert für die nur so semi, gell? Aber auch nur deswegen, weil der Schauspieler so gecastet ist, wie er gecastet ist.
Ja, genau. Also wenn das irgendein anderer Mensch, ich glaube, egal welcher andere Mensch auf der Erde, hätte für mich eine andere Bedeutung wie der Christopher Walken mit seinem Akzent. Ich bin der Imperator. Und das hat er dann automatisch für mich eine andere Bedeutung. Obwohl er natürlich trotzdem gut schauspielert und gut der böse Imperator ist, aber halt für Hintergrund von ihm kriegen wir halt nicht. Wir kriegen ja mehr von seiner Tochter mit. Und damit ist das, glaube ich, auch eher so ein Charakter, den muss man halt herzeugen, weil er in die Bücher wahrscheinlich vorkommt. Aber wirklich zum Tor hat er ja nichts, der Imperator.
Ja, dem haben sie echt nicht wahnsinnig viel Material da mitgegeben, mit dem er da spielen kann. Also Christopher Walken oder nicht Christopher Walken, da verstehe ich schon, dass man den dann halt lustig findet, weil Christopher Walken, weil viel hergeben tut er nicht.
Ja, finde ich auch. Also wir kriegen, wenn wir von Christopher Walken reden, also das Scope, die Perspektive, die Welt wird größer. Vorher hat es irgendwie, was der beim ersten Dune, fangen wir am Heimatplaneten an, dann fliegen wir nach Dune und wir sind mehr oder weniger in einer Stadt die ganze Zeit und nicht einmal irgendwo in der Wüste. Mhm. Und jetzt gehen wir um einen ganzen Planeten, weil wir gehen von der Nordhalbkugel in die Südhalbkugel und jetzt macht sie, also so wie das ja dann aufhört und wir haben ja schon Spoiler Warning gesagt, fangen wir dann einen Krieg mit allen anderen Königreichen auch an.
Genau.
Das klingt dann für mich schon so, es wird dann das Universum ein bisschen größer werden und nicht einfach auf dem Planeten oder zumindest in einer Stadt oder so spielen. Also es wird immer größer und größer und größer, wirkt es.
Ja, es gibt da schon in dem Film, kommt man vor, ist der Horizont deutlich weiter als den wir im ersten Dune gehabt haben. Weil ja, wir sehen den Haken, einen Heimatplaneten, wir sehen das, wo der Imperator zu Hause ist.
Genau, ja.
Also wir kriegen mehr Plätze gezeigt. Den Haken an Heimatplaneten habe ich super cool gefunden übrigens.
Hat dir das im Kino irgendwie überrascht, dass plötzlich alles schwarz-weiß ist und bist du selbst zu dem Schluss gekommen, dass das voll Science-Fiction sein muss? Na gut, da wird wohl einfach irgendwie die Sonne nur schwarz-weiß strahlen. Also weiß dann in dem Sinn. Oder eben nicht weiß.
Kurz hat es mich überrascht, ja, aber macht das Ganze noch einmal größer, weil du bist dann damit definitiv in einem anderen Sonnensystem, oder? Ja. Also vor allem auch das, dass wenn sie im künstlichen Licht sind, irgendwo in den Kammern dahinter, dann sieht man schon, dass das Farben hat.
Das gelbe Licht.
Und ja, genau. Und dann gehen sie raus in die Sonne und plötzlich ist alles nur noch schwarz-weiß. Also cooler Effekt.
Planet voller Skinheads. Super.
Ja, die haben mich sehr an Mad Max erinnert, an Fury Road. Ja. Da gibt es auch diese glatzköpfigen.
Und die Leute, die gezüchtet werden und die Frauen, die daneben sind. Und eigentlich will man das Blut von den anderen trinken, weil, weißt du, man muss halt die Gedärme fressen. Mhm. Das ist alles ein bisschen wüt.
Das ist wirklich alles ein bisschen wüt. Und auch diese Feuerwerksraketen, die es dann durch die Gegend schießen und die ausschauen wie so Blutspritzer.
Ja, aber halt schwarz-weiß, aber ja. Ja, vielleicht, das ist eher ein schöner Mad Max-Übergang, auch in der Wüste, auch irgendwie ein bisschen abdreckig und Science-Fiction, das passt eh irgendwie ganz gut. Vielleicht kann man da mehr drüber nachdenken. Das mache ich jetzt aber nicht. Okay, also Geschichte finde ich passt schon, ist okay, aber so grundsätzlich, was gefällt uns denn an dem Ganzen? Warum schaut man sich das an und geht nachher raus und denkt sich, na gut, ich habe gelacht, das ist ein guter Film oder was gefällt uns denn dran?
Ja, ich finde, das ist wie der erste, schaut der wahnsinnig schön aus. Also denkt man sich, in der Wüste gibt es nicht viel zu sehen, aber schon allein, wie der anfängt, wo da dieser Hakenen-Suchtrupp über diese gelben Dünen geht, weil gerade Sonnenfinsternis ist auf Arrakis. Und dann fliegen die da rauf auf diesen roten Felsen und dann fallen die da wieder runter. Das schon allein diese Anfangssequenz war so hübsch zum Anschauen. Und dann eben, wie gesagt, dieser schwarz-weiße Hakenen-Planet, die Vorbereitung zum Wurmreiz-Szene nimmt dann schon mit. Also ist viel was Schönes zum Anschauen. Soundmäßig ist er ziemlich gewaltig, finde ich.
Das hat vielleicht auch im Kino zu tun, aber...
Es war, ja.
Aber ja, also ich bin konkord im Sinne von, mir gefällt das Bild, was man sieht, das ist alles schön. Es schaut aus, also wenn die Action passiert, dann kommt man halt doch immer wieder in diese Close-Up-Action-Cam-Shaky-Kamera-Sachen rein, die man anscheinend haben muss, selbst wenn man schöne Bilder macht. Aber die Bilder dazwischen, gerade wenn die Landschaft gezeigt wird, ist immer sehr imposant, finde ich auch. Ja.
Ja, und es hat halt alles so diese Größe irgendwie. Nicht? Da gibt es diese Szene, wo die Chani mit dem Paul diesen Harvester zerstört und sie verstecken sie da unter diesem Bein von dem Harvester und das hat schon diese Dimensionen. Nicht? Also man erlebt da echt eine Science-Fiction-Welt, wo halt alles größer und pompöser ist. Ist gut inszeniert, finde ich.
Mhm. Schaust du viel Science-Fiction? Kennen wir uns da aus?
Ja, schon.
Ja, ich nämlich nicht. Ich kenne Star Wars. Und wenn man Marvel-Sachen als Science-Fiction sehen will, okay, aber finde ich zählt nicht wirklich. Zumindest selten. Manche zählen, aber damit kenne ich mich in Science-Fiction eigentlich gar nicht aus. Also was Schönes und was Schieres kann ich nur behaupten im Sinne von gefällt mir das Bild oder nicht. Ob das jetzt vergleichsweise besser oder weiter vorne oder imposanter als andere sind, kann ich da nicht sagen. Aber gefallen tut es mir trotzdem. Aber aus der Science-Fiction ist für mich so eine Genre, da muss ich alles mit Star Wars vergleichen. Dune, das Buch ist vor Star Wars rausgekommen. Das heißt, eigentlich muss man Star Wars mit Dune vergleichen. Aber es ist halt doch, diese Science-Fiction-Sachen finde ich immer schwierig, weil man sich halt so auf die Welt einlassen muss und man halt einfach akzeptieren muss. Das haben wir im ersten schon gehabt. Na gut, die haben alle personelle Schilder und jetzt haben sie doch Schusswaffen, mit denen man sich gegenseitig kaputt schießt. Na gut, dann müssen sie das Schild vom Hubschrauber kaputt machen. Und sobald der Hubschrauber kaputt ist, schießen sie mit einem Laser durch das ganze Ding durch. Na gut, dann muss man Hubschrauber nicht kaputt machen dazu. Da kannst du gleich durchs Ding durchschießen. Also das ist für mich so ein... Also man darf halt nicht drüber nachdenken. Und jetzt muss ich einen Podcast machen, jetzt muss ich drüber nachdenken. Und irgendwie ist das bei Science Fiction, kommt man sehr viel schwieriger vor als bei den meisten anderen Genres. Also Horror ist auch oft schwierig, glaube ich, aber... Ja.
Ja, ich bin bei dir. Ich habe mir das dann am Schluss auch gedacht, wie dann plötzlich Atomwaffen das entscheidende Ding sind.
Mhm.
Und dann kann das schon wahnsinnig cool ausschauen, wenn da der Paul auf seinem Wurm durch die Gegend reitet und die Armeen vom Imperator auch verspeist. Aber davor beschießt man es halt doch mit Atombomben.
Ja, dann finde ich auch, na gut, dann wirft man doch, also natürlich... Das Ziel von Paul war nicht, den Imperator umzubringen, sondern seine Tochter zu heiraten. Das heißt, man kann die Atombombe nicht einfach auf den Imperator werfen. Also verstehe ich auch, warum man das da in Sandsturm wirft und dann ein bisschen Deckung schafft und so. Aber also doch, sobald man von der Skala Atombomben hat, ist Nahkampf, Schwerter und Wurm irgendwie alles irrelevant, weil geht ja nur noch um die Bombe eigentlich. Und damit finde ich es halt, ja, wie du sagst, ja gut, wir sehen ein bisschen Kampfszene, aber im Endeffekt rennen eh alle davon. Und dann zeigen wir das vor der Szene vom Imperator. Wir wissen gar nicht, wie die da reinkämen. Die werden einfach besiegt worden sein. Okay. Aber ja, es hat halt alles keine Relevanz, wenn man weiß, dass da nur 23 andere Sprengköpfe irgendwo in einem Bunker sitzen.
Ja, das habe ich ein bisschen schade gefunden. Aber ich habe dann nachgelesen. Und das ist anscheinend auch im Buch so, dass da das schlussendlich mit Atomwaffen... Also man kann dem Film jetzt vorwerfen, dass das irgendwie... schwach ist. Man kann aber auch sagen, naja, aber sie haben sich an die Buchvorlage gehalten und haben insofern eine treue Buchverfilmung gemacht.
Ja, das ist auch okay für mich und ich finde das ja natürlich, wenn man das Ganze als vage Metapher an den Mittleren Osten sieht und da Öl bohrt und dann das braucht man und dann baut man da Atomwaffen, mit denen man sich bedroht. Das ist natürlich irgendwie passend für die Metapher.
Ja, natürlich.
Aber nur weil die Metapher passt, also wenn man dann der Film nachher weniger gefällt, ist es mir wurscht, ob es einen guten Grund hat oder nicht, wenn mir der Film weniger gefällt, weißt?
Mhm.
Kann nur so gut sein, aber wenn es mir nicht gefällt, gefällt es mir halt nicht. Und das ist halt dann, na gut, die Fantasy-Elemente, also Zukunftsvisionen, das, Gott, das ist so, was der Traumszenen in einem Film, finde ich meistens irgendwie, ja, okay, in dem Film sonst keine Traumszenen, sondern Zukunftsvisionen, in denen die Zendaya verstrahlt wird. Okay, dann redet man mit dem Baby, aber das Baby ist manchmal erwachsen, wenn es mit Paul redet, das Baby redet zurück. Genauso wie die Zendaya im ersten Film hat da die Schauspielerin genau zwei Sätze oder so und ist damit absolut sinnlos.
Glaubst du, ist das dann das Server, dass die dann im dritten Teil dafür mehr Rolle spielt und sie machen das immer so, dass sie einen weiblichen Hauptcharakter vom nächsten Film anteasen? Ja.
Na, muss so sein, weil wenn sie jetzt extra eine erwachsene Schauspielerin dafür gecastet haben fürs Baby, und die nachher nicht mehr vorkommt, dann macht es überhaupt keinen Sinn. Weil da hätte man einfach eine Stimme haben können. Die Stimme war eh schon da. Ja, finde ich alles etwas eigenartig. Damit kann man leben natürlich. Aber vielleicht, und jetzt vielleicht kann man es so sagen, wenn man zu viel drüber nachdenkt, gibt es mir bei Star Wars Episode 8 oder so, fallen mir sehr viel mehr Probleme auf wie bei Dune jetzt.
Das stimmt, ja. Naja, wie du sagst, zu viel drüber nachdenken darf man auch nicht. Warum die blinde, sehende, fremden Wahrsagerin alles sieht, was die Zukunft und die Vergangenheit angeht, aber nicht sieht, dass die ihr Nachfolgerin da schwanger ist, bevor man ihr diesen Wurmsaft da verabreicht zum Beispiel und so. Ja, nicht so viel drüber nachdenken.
Ja, Wurmsaft verabreichen, ja, auch okay.
Ich frage mich, wie das jetzt im nächsten Teil weitergeht, weil jetzt haben wir uns zwei Filme lang darauf eingelassen, dass wir die Wüstenpower lernen müssen. Und das ist das, was wir nutzen, nicht Wüstenpower, aber jetzt ziehen diese Fremen aus ins gesamte Universum und bekämpfen da auf anderen Planeten andere Häuser, wo es vielleicht keine Wüsten gibt. Werden die nicht ganz fürchterlich einfahren?
Das werden wir wohl das nächste Mal rausfinden. Kann ich jetzt auch nicht viel sagen. Ich finde es natürlich auch witzig, aber dass das alles aufgebaut wird und dass es jetzt so wirkt, das wäre es nachher nicht mehr sinnvoll. Aber ich kann mir vorstellen, dass der nächste Film trotzdem auf dem Planeten spielen wird. Oder dass die Wüstenpowern woanders auch sinnvoll sein werden, solange man nicht schwimmen muss. Weil das ist natürlich eine absurde Theorie, dass man überhaupt schwimmen kann. Das macht keinen Sinn. Was hält man von der Idee, dass die eh überall Wasser haben, aber dass es heilig ist und dass man es deswegen nicht trinken darf?
Ja, ist eine lustige Idee, aber da muss doch bestimmt irgendwo irgendwer draufgekommen sein, dass man das doch anderweitig verwenden könnte. Vor allem muss ja das da verdunsten. Also stell mir vor, dass wenn das wirklich so viel Wasser gibt, auch wenn das unterirdisch gelagert wird, dann muss ja so viel davon verdunsten, dass das irgendwann dann eine Auswirkung auf die Atmosphäre hat, oder?
Ja, wenn es tief genug unten sind, dann kondensiert es, bevor es rauskommt und dann landet es erst recht wieder unten. Also ich glaube, da kann man sich so irgendwie ausreden, genauso wie man sich ausreden kann, dass sie das nicht trinken dürfen, weil die mächtigen Frauen denen das halt gesagt haben, dass das heilig ist und was der mit der Indoktrinierung und so weiter, dass halt da irgendwer gesagt hat, na gut, wenn die Wasser haben, dann funktioniert unsere Prophezeiung nicht mehr. Das heißt, wir dürfen einer das Wasser halt nicht trinken lassen, okay. Also man kann es wegrationalisieren, aber es ist halt auch irgendwie witzig, dass man sagt, na gut, sie haben eh Wasser. Also eigentlich ist das alles gar nicht so schlimm, aber wir akzeptieren es halt. Genauso finde ich die Vorstellung, dass man dann sagt, gut, wir haben jetzt einen Wüstenplaneten und dann sagt uns in der Vision, die der Xbox Mod Controller 360 oder wie er heißt hat, wie alles voller Wasser ist und es ist überall Meer. Und dann denke ich mir, gut, das macht es auch nicht besser, weil im Meer kannst du auch nicht wohnen, vielleicht sogar schlechter, weil du tust ja schwacher mit dem Unterirdisch wohnen. Das hat für mich alles irgendwie wirkt nicht besser für mich, nur weil es Wasser ist.
Ja, ich kann mich erinnern, dass du dann zu mir gesagt hast, ja, und was die perfekte Zukunftsvision ist, dann eine Wüste, die dann geht bis zum Meer. Also.
Und dann hat man halt, weiß nicht, ich finde das also, da darf man auch nicht drüber nachdenken, na gut, Spice ist im Sand, deswegen muss man Sand behalten. Ja, und wenn Spice im Wasser ist, war es auch nicht anders. Aber ja, das passt schon so. Und wie wir gesagt haben, wir denken einfach nicht so viel drüber nach, sondern sagen gerade weiter über Sachen, die uns vielleicht gefallen haben. Gefällt uns die Beziehung von Paul und von der Gianni?
Ich finde, dass es, da hätte noch ein bisschen mehr da sein können. Einfach, obwohl der Film 2 Stunden irgendwas geht, 2:30, hätte man da noch mehr Szenen einbauen können von den zwei, um das noch ein bisschen zu vertiefen. Grundsätzlich, finde ich, haben sie das gut gemacht. Also, ich finde die Gianni wahnsinnig sympathisch, aber das soll sie auch sein.
Da stimme ich zu. Sympathisch ist sie. Auf der anderen Seite ist das auch so, also ich meine, na gut, das ist basierend auf einem Buch, kann man nicht viel machen, aber es ist halt auch wieder so ein öde, na gut, und er ist der wichtige Mensch und sie mag ihn am Anfang nicht, also sie findet ihn interessant vielleicht, aber wirklich mega noch nicht und dann tut er sich halt beweisen, weil er ihre Wege kennt und dann verliebt sie sich recht in ihn und das ist irgendwie so ein. Nein, also die braucht keinen Charakter haben, die Zendaya, die kann, weiß nicht, egal was sie sagt, der spürt eh sein Leben durch. Also sie sagt dem Herr Sui nicht und er tut es dann trotzdem.
Ja.
Also nach Süden gehen und so. Damit ist es irgendwie, die ganze Beziehung gibt für mich nichts her, wenn sie einem im Endeffekt dann eh also wurscht ist es ja nicht, aber nicht so wichtig ist wie die Prophezeiungen, die er dann durchleben muss. Und wenn es da nicht irgendwie dann, vielleicht im dritten Teil gibt es dann einen Payoff und dann entscheidet er sich eh für sie, okay, vielleicht, aber jetzt, so wie es jetzt steht, weiß ich nicht, finde ich eigentlich praktisch also wertlos. Hat auf die Geschichte überhaupt keinen Einfluss. Na gut, er hat, wenn der ihm die Wüste beibringt. Ja gut, da hätte er einen anderen nachfinden können, das muss nicht sie sein.
Das hätte ihm das Zilgasus auch beigebracht, oder?
Gell, also das finde ich irgendwie, ja gut, dieser Plot-Device, super, gibt mir nicht viel.
Ja, jetzt sind wir schon wieder so kritisch, unglaublich.
Ja, ich wollte über Sachen reden, die mir gefallen, aber ja.
Sachen, die uns gefallen, ich finde den Stilgar einen interessanten Charakter.
Ja, der hat uns zum Lachen gebracht ein paar Mal, mit seiner naiven Religiosität und seiner Direktheit. Das war irgendwie witzig.
Ja, aber es ist, ich finde das spannend, der ist eigentlich der große Gewinner von dem ganzen Film, oder? Der hat am Ende vom Tag alles gekriegt, was er wollte. Er hat aufs richtige Pferd gesetzt. Der Paul hat sich herausgestellt, er ist jetzt wirklich der Messias, auf den er gewartet hat, obwohl ihn alle verlocht haben.
Ja, aber dafür muss er jetzt den Krieg ziehen. Also, ich meine, vielleicht ist das das, was er wollte, aber jetzt Krieg gegen alle Häuser führen, glaube ich, ist nicht unbedingt auf seiner Bingo-Karte gestanden. Ja, er hat seinen Messias gekriegt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er für das auch noch zahlen muss in der Zukunft. Also, das schaut vielleicht jetzt am Ende vom zweiten Teil ganz okay aus, aber ich glaube, wirklich gekriegt, was er will.
Na, bestimmt muss er dafür zahlen, aber... Insgesamt, der Paul wollte nicht der Auserwählte sein, jetzt ist er der Auserwählte. Die Shani wollte nicht, dass die Fremen sich selber verraten und in alle Universumsecken ausziehen. Hat sie auch nicht gekriegt. Der Stilgar wollte, dass die Fremen befreit sind und vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen vom restlichen Universum. Und wollte unbedingt, dass der Paul der Auserwählte ist. Der hat alles gekriegt. Also, der hat gewonnen. Und das, obwohl wir gelacht haben über ihn.
Naja, gelacht über ihn. Er ist halt ein witziger Charakter. Wir lachen ja nicht über ihn, weil er nicht kriegt, was er will. Wir lachen über ihn, weil er so geschrieben ist, dass er witzig ist. Das ist ja nicht ein von oben herab Lachen. Das ist ja, wie er geschrieben ist, ist witzig.
Ja.
Von Charakteren, die uns gefallen, was halten wir vom Bösewicht, vom Austin Butler? Ich weiß nicht, wie man sagen, den Fate Ruata oder wie man ausspricht. Den glatzköpfigen Bösewicht, den neuen.
Den jungen.
Ja.
Hat man... Die meiste Zeit gut gefallen, wie er dann Dave Bautista dazu zwingt, dass er ihm die Schuhe küsst. Das habe ich ein bisschen dick auftragen gefunden.
Ja, dass ein Dave Bautista nur als Feigling sorgen, finde ich irgendwie ganz witzig. Der rennt dann auch am Ende davon und so, das ist irgendwie ganz witzig gemacht. Der selber kriegt er den einen Framen, der dann mit dem Flugzeug pickt, den kriegt er eh nicht selber weg, da muss ihm auch wer anders helfen. Das finde ich irgendwie schön, dass man Dave Bautista zu einem Weichei macht. Das ist irgendwie witziges Casting.
Ja, mir kommt ein bisschen vor, das ist so, wie wenn du den Größten und Stärksten von deiner Truppe vorschickst und der behauptet, er sei der Kleinste und Schmächtigste. Wenn du Dave Bautista hinstößt, als der ist das Weichei unter den Hakenen, dann sind die anderen deswegen viel schlimmer. Weißt du, wie
ich meine? Ja, ich meine, die Idee funktioniert, aber er wird ja auch gezeichnet wie ein Weichei. Also nicht, Entschuldigung, Weichei ist das falsche Wort, aber als impulsiv, nicht taktisch klug, nicht mutig. Und damit halt keine Qualitäten, die irgendwie für einen militärischen Kommandanten oder Leader irgendwie sinnvoll wären. Aber er lebt nur und damit werden wir vielleicht rausfinden, ob er vielleicht doch nur irgendwann einmal was Klasses machen kann, oder? Kann ja passieren. Was halten wir von der Prinzessin, von der Florence?
Unauffällig, auch wenn sie in jedem einzelnen Kostüm sie das ausgedacht haben, wie sie am lächerlichsten ausschaut.
Ja, finde ich, also Future Fashion ist natürlich schwierig, so irgendwie rüberzubringen, weil man kann nicht einfach Fashion nehmen, die es schon gibt, man muss sich was Neues ausdenken. Jetzt war ich, kurze Anekdote, war am Freitag im Group Love Konzert, Group Love sagt da was, die Band, ja, da haben sie dann in einem Lied, hat die Sängerin sich einen Helm aufgezogen, der ausschaut wie eine Disco-Kugel und alle Lichter im Saal sind auf ihren Kopf fokussiert worden und ihr Kopf hat dann die Disco-Kugel reflektiert und während sie gesungen hat und die paar Bewegungen im Mund haben, hat den Kopf genug gewackelt, dass sie dann die Disco-Kugel auf ihrem Kopf dreht und ich glaube, die Florence Pugh hat auch einmal eine Disco-Kugel auf dem Kopf gehabt, also was genauso funktioniert hätte in Dune und das finde ich irgendwie witzig.
Ist jetzt Group Love schon die Musik der Zukunft oder?
Ja, oder sie haben Dune gesehen und haben gesagt, hey, das müssen wir auch machen, geben wir eine Disco-Kugel. Finde ich witzig, dass man Disco-Kugeln aufsetzt. Aber wie gesagt, du hast das eher schon gesagt, ja, wird schon wichtig werden. Sie ist wahnsinnig intelligent und gerade die, wie heißen es denn, die Frauen, die alles kontrollieren?
Die Bene Gesserit.
Die Bene Gesserit'en. Das ist natürlich irgendwie witzig, wie sie es dann sagen, na gut, du musst jetzt mit Erben und so weiter und so fort und wie sie sich da irgendwie rein manipulieren. Es ist irgendwie schön, das zu sehen. So kontrollieren die seit Jahrtausenden das Universum. Aber die Florence Pugh selber ist jetzt noch nicht spannend oder relevant. auch wieder so ein Setup-Ding. Und das ist auch wieder so, was der, wenn die Florence Pugh irgendwie so ein Setup-Ding ist und der Bösewicht sowieso sterben, also es ist halt nur der Bösewicht vom Film, der muss sterben. Zendaya hat auch nicht viel gemacht, dann ist das für mich wieder so, die ganzen Frauencharaktere in dieser Serie finde ich alle wieder
ausbaufähig.
Ja, da ist die Mama die spannendste und die wird auch einfach nur böse. Also nicht böse, aber halt auf ihren Pfad irgendwie fokussiert und haben auch keinen Grund dafür oder irgendwie eine Nuance oder so. Sondern sie zirkt das halt durch und wird ein bisschen verrückt dabei. Passt. Aber wirklich klasse ist der Charakter. Also ich meine, gut, kann man ja um Paul wahrscheinlich auch sagen, dass er nicht so nuanciert ist. Vielleicht sind alle Charaktere ein bisschen simpel gestrickt.
Ja, sind wir doch kritischer als gedacht zu diesem Film. Ha?
Also ich habe das nicht gedacht. Ich war mir da ziemlich sicher, dass sowas rauskommt. Ich finde den Film wunderschön, aber von der Geschichte her ist er passabel vielleicht. Aber es ist halt so ein Hollywood-Ding. Und da kommt nicht viel Spannendes oder Twists oder so oder irgendwelche Nuancen, die man da rausfinden kann. Nein, es ist ein politisches Drama, in dem man Science-Fiction-Elemente reinhaut und irgendwann nimmt die Science-Fiction halt überhand und die Politik wird erwähnt und davon wird gesprochen, aber wirklich existieren tut es nicht. Und wir sehen halt bum, bum, zack, zack und dann schießen uns da mal Raketen und dann schießen uns da mal einen Laserstrahl und dann haben wir da Atombombe werfen und dann reiten wir einen Sandwurm und dann ist das Publikum glücklich. Und ich war ja auch glücklich, also bitte nicht falsch verstehen, aber es gibt halt viele Sachen, die mich trotzdem stören. Und ich finde, das ist ja okay, oder?
Sicher. Na, also bin bei dir. Ich finde, dass der Film wahnsinnig schön zum Anschauen war und alles abgeliefert hat, was er wollte. Man kann ja trotzdem Kritik üben an verschiedenen Charaktertiefen, die da sind oder nicht sind.
Aber so grundsätzlich hat dir der Film gut, sehr gut, gar nicht gefallen?
Grundsätzlich bin ich rausgegangen und er hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, weil mir das Visuelle eh schon wie beim ersten Film wahnsinnig gefällt. Und mir gefällt die Welt, die da geschaffen wird, die uns gezeigt wird. Das ist einfach mit sehr viel Können gemacht.
Ja, verstehe. Ja, das finde ich irgendwie schön. Das ist so das Universum, das Worldbuilding gefällt da, gefällt mir auch. Das Universum gefällt mir, das da gezeigt wird. Jetzt die Geschichte und die Charaktere sind halt eher so Elemente, damit ich der Welt näher komme. Aber die Geschichte an sich ist mir ja nicht wurscht, aber nimmt mich nicht mit.
Ist der geringere Part des Schauvergnügens.
Ja, schön. Dann gehen wir jetzt nach Hause und züchten uns Sandwürmer, damit wir schauen können, ob wir der nächste Auserwählte sind.
Genau, und trinken da was? Wurmpisse.
Water of Life.
Aber ah, das war's.
Ja, schaut eh wunderschön aus, aber ja.
Macht da ein bisschen Halluzinationen.
Ja, nur wenn's das verdauen kannst. Und ich bin nicht trainiert und der Mann kann es sowieso nicht aushalten. Also ich glaube, ich habe da wenig Chancen.
Ist eigentlich spannend, oder? Dafür, dass wir jetzt gerade gesagt haben, die Frauencharaktere haben verhältnismäßig wenig zu tun, wird uns doch oft gesagt, dass die Frauen eigentlich das Sorgen haben. Aber merkt man nur so am Rande.
Ja, gesagt wird es uns, ja. Also das ist auch wieder was, wo uns das Universum natürlich gefallen kann und das Worldbuilding gefällt uns, weil dass die Frauen schon seit Jahrtausenden die Macht haben, ist ja geil. Aber im Film sehen wir relativ wenig davon, weil wir sehen, wie der auserwählte Mann das tut, was kein anderer Mann können kann. Und dann, weißt du, also das nimmt das Ganze den Wind aus den Segeln, der da irgendwie emanzipierend drinnen stecken würde, wenn man dann doch den Mann, den Hauptcharakter, das machen lässt. Da hätte man genauso gut, das hätte man auch anders schreiben können. Aber wie gesagt, weil alles eine Prophezeiung ist, kann man nicht wirklich drüber streiten, weil es hat sich halt wer so ausgedacht und jetzt rennt es halt so, wie es wer ausgedacht hat.
Ja.
Ja, vielleicht ist ja also eine Metapher für was Schicksal und Zufall. Du, glaube ich, glaubt mehr an Schicksal als an Zufall.
Ich glaube auch, ja.
Falls das eine Weltanschauung wäre. Ich bin eher zufallsbedingt.
Ja, glaubst du mehr an den Zufall?
Da muss ich fast, als Quasi-Physiker oder als Ex-Physiker.
Auch wieder wahr. Naja, dann schauen wir uns an, was sich die Schreiber im nächsten Dune-Film irgendwann in 2 Jahren oder so ausdenken.
Ich hoffe, bis dahin vergessen wir nicht alles wieder. Aber wir haben ja jetzt diese Podcast-Episoden, um zumindest unsere Meinungen wieder Revue passieren zu lassen.
Genau. Und damit bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Baba.